Liebe Gemeinde, bevor ich den Predigttext für den heutigen Festtag lese, muss ich kurz ausholen. Christi Himmelfahrt ist wohl das am wenigsten verstandene Fest der Christenheit. Für viele Menschen ist das zum reinen Vatertag mutiert und kaum einer wird auf den Gedanken kommen, dass der Vatertag just auf diesen Tag gelegt wurde, weil Jesus zu seinem Vater an diesem Tag ging. Eher scheint es zu sein, dass die Väter Urlaub von ihren Familien nehmen, als wäre das ein zu großer Stress, dass man das 365 Tage im Jahr aushalten könnte, wenigstens einen Tag für sich haben. Jesus geht zu seinem Vater. Aber warum musste Jesus vor den Augen der Jünger in die Wolken aufgenommen werden? Er ist ja auf natürlichem Weg in die Welt gekommen, geboren von der Jungfrau Maria, als kleines Baby auf die Welt gekommen. Warum ist er nicht, so wie wir alle, wenn wir sterben, oder so denken jedenfalls viele Christen, dass dann die Seele dem Leib entschlüpft und in den Himmel geht? Die Fleischwerdung Christi und Christi Himmelfahrt verhalten sich nicht wie Spiegel zueinander. Jesus ist ein für allemal Mensch geworden, als er Menschengestalt annahm. Er ist nicht in eine Rolle geschlüpft. Er hat Fleischgestalt angenommen und auch als Auferstandener ist er ein Mensch. Für alle Zeit hat er sich an unser Wesen gebunden, um für uns die ewige Erlösung zu erwirken. Und durch seine Auferstehung, das ist ja eine leibhaftige Auferstehung, ist er als Erstling der neuen Schöpfung hervorgegangen. Auch wir, die wir durch Jesus Christus gerettet sind, werden aus unseren Gräbern zu neuen leibhaftigen Wesen auferweckt werden. Am jüngsten Tag werden alle Menschen von den Toten auferweckt werden. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zum Gericht. Jesus als Erstling der neuen Schöpfung gehört nicht mehr in diese gefallene Welt. Die 40 Tage, die zwischen seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt liegen, sollten den Jüngern eindrücklich vermitteln, der Auferstandene ist nicht ein Geist. Er ist nicht eine Seele ohne Körper, sondern der auferstandene Christus konnte angerührt werden. Wie Thomas gesagt hat, wenn ich nicht meine Finger in seine Wundmalen in den Händen legen und meine Hand in seine Seite, werde ich nicht glauben. Maria hat ihn um die Beine gefasst und Jesus hat gesagt, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater gegangen. Jesus hat sogar mit den Jüngern gegessen. Als neuer Mensch ist er in neuer Leibhaftigkeit auferstanden zu neuem Leben. Das Problem an Himmelfahrt ist die Frage, wie Gott es den Jüngern nun klar macht, dass Jesus künftig nach diesen 40 Tagen der Überzeugungsarbeit, dass Jesus ihnen künftig nicht leibhaftig in der Welt zur Seite stehen wird. Künftig würden sie ihn anders erleben. Nicht immer nur an einem Ort, zu einem Zeitpunkt, sondern durch den Heiligen Geist, den er senden werde, an jedem Ort und zu jeder Zeit, immer und überall. Dazu haben wir die Schriftlesung gehört. Jesus ist nicht einfach verschwunden, hat sich nicht einfach vor den Augen seiner Jünger aufgelöst, wie Obi-Wan Kenobi in Star Wars, Krieg der Sterne, oder ebenfalls dort der Bösewicht Darth Vader und andere vor den Augen ihrer Betrachter zerfallen ins Nichts. Jesus wurde aufgenommen vor den Augen der Jünger, damit sie erkennen, dass er ihnen leibhaftig nicht mehr in der Welt begegnen werde bis zu seiner Wiederkunft. Und darum sprechen auch die Engel zu den Jüngern: Was schaut ihr denn gen Himmel? Dieser Jesus, den ihr habt hinauffahren sehen, der wird genauso wiederkommen. Aber für die Zeit dazwischen schickt unser Herr Jesus Christus uns den Geist. Er schickt den Heiligen Geist jedem, der ihn hineinlässt in seinem Leben. Und darum heißt es in der Offenbarung: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich hineinlässt, zu dem werde ich einkehren und mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Jesus kommt in die Herzen der Einzelnen und begleitet uns an jedem Ort und zu jeder Zeit. Nicht in seiner auferstandenen Leibhaftigkeit, sondern durch seinen Heiligen Geist. Jesus geht als der Auferstandene zum Vater, als Mensch der neuen Schöpfung. Aber er lässt seine Jünger nicht allein. Wie geht das? Das große Thema der Bibel von Anfang bis zum Ende lautet: Wie kommen Gott und Mensch zusammen? Wie kann die Beziehung zwischen Gott und Mensch gelebt werden? Der Predigttext für heute behandelt dieses Thema aus alttestamentlicher Perspektive. Ich lese aus 1. Könige 8 ab Vers 21. Da sprach Salomo: Die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt, er hat aber gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. So habe ich nun ein Haus gebaut, dir zur Wohnung, eine Stätte, dass du ewiglich da wohnest. Und der König trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach: Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tag. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, damit du hörst das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir. Die meisten Häuser, ich nehme an in Öschingen auch, haben ein Namensschild. Und neben dem Namensschild ist für gewöhnlich eine Klingel. Schließlich geht es bei jedem Haus nicht um das Haus an sich, sondern es geht darum, wer in diesem Haus wohnt, wer in diesem Haus anzutreffen ist, wer die Tür aufmachen wird, wenn man klingelt. Und dazu bekommt man die Information vom Namensschild neben der Klingel. Es geht darum, Kontakt zu den Menschen im Haus aufzunehmen. Unser Text gibt uns Antwort auf die Frage: Wo kann ich Kontakt zu Gott aufnehmen? Wo finde ich ihn? Wo ist er anwesend? Wo wohnt Gott? Wo wohnt sein Name? Wo wird sein Name genannt? Will heißen, wo steht sein Name drauf? Wo kann ich Kontakt zu ihm aufnehmen? in dieser alttestamentlichen Perspektive zwei Dinge, danach ein drittes und letztes aus neutestamentlicher Perspektive. Erstens, Gott lässt die Menschen wissen, wo er anzutreffen ist. Das 8. Kapitel des 1. Buchs der Könige erzählt davon, dass Gott im neu gebauten Tempel Wohnung bezieht. Es wird dort auch eindrücklich beschrieben, nachdem die Stiftshütte abgebrochen wurde und hinauftransportiert mit allen heiligen Geräten, auch die Bundeslade an langen Stangen von der gesamten Priesterschaft hineingetragen in das Allerheiligste. Da wird dann eindrücklich erzählt, wie Gott Einzug in den Tempel hielt und der ganze Tempel wie mit einer Wolke ausgefüllt war, sodass die Priester ihren Dienst nicht tun konnten. Gott nimmt Wohnung auf. Er bezieht Wohnung in seinem heiligen Tempel. Zum ersten Mal in der Geschichte der Welt gibt er eine ständige Adresse an, wo er zu finden ist. Wenn wir zurückblicken in die früheren Jahrhunderte oder Jahrtausende, dann ist es fast 2000 Jahre früher, dass Gott einen Menschen gerufen hat aus Ur in Chaldea und ihm gesagt hat, steh auf, zieh aus diesem Land und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Es handelt sich um Abraham. Aber Abraham hat keinen Ort, wo er gewiss wissen konnte, dass er Gott antrifft. Er wird auf den Berg Moria geschickt, um seinen Sohn Isaak zu opfern. Und an unterschiedlichen Stellen im Land Kanaan hat er Begegnungen mit Gott, aber eine Adresse hat er nicht. Später, beim Auszug aus Ägypten, verspricht Gott seinem Volk durch Mose, ich werde mit euch ziehen und ich werde bei euch bleiben. Und ihr werdet das sehen, bei Nacht die Feuersäule, bei Tag die Rauchsäule. Und in der Stiftshütte, die ihr mir bauen sollt, da werde ich anwesend sein und durch den Dienst der Priester anzutreffen sein. Hier eine neue Phase. Gott geht mit seinem Volk mit, teilt deren Wanderschaft. In unserem Text wird erzählt, 400 Jahre später, wie Gott nun Wohnung im Tempel aufnimmt, wo er zu aller Zeit für sein Volk am gleichen Ort im Gebet, in Gottesdiensten, in Opfern zugänglich ist. Und das ist die Situation, die heute beschrieben wird in diesem Text. Eine dritte Stufe dieser Entwicklung wollen wir gleich nachher anschauen. Der Predigttext stammt aus einem Gebet des Königs Salomos, das er anlässlich dieses großen Tages der Tempeleinweihung gehalten hat. Erinnern wir uns, David schon wollte aus seiner Gottesfurcht und vielleicht auch aus seinem schlechten Gewissen heraus Gott eine angemessene Wohnung bauen. Schließlich hat er für sich einen tollen Palast hingestellt. Und Gott, der hat nur diese Stiftshütte, ein Zelt. Nein, er wollte Gott eine angemessene Wohnung verschaffen. Nur wurde ihm dieser Wunsch verwehrt, weil er Uriah, den Mann Bathsebas, umbringen ließ. Blut klebte an seinen Händen. Gott ließ es aber zu, dass sein Sohn Salomo ihm einen Tempel baute, und zwar mit all den Baumaterialien, die David in seinem großen Reichtum über die Jahre gesammelt hat. Aber braucht Gott ein Haus? Die Antwort ist nein. Daran lässt auch König Salomo keinen Zweifel. Er bildet sich nicht ein, dass er Gott in diesem Tempel einfangen könnte. Er braucht kein Haus, das weiß auch Salomo. Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Nein, Gott braucht kein Haus. Aber wo ist er für uns Menschen anzutreffen? Darum ging es. Uns zuliebe, den Menschen zuliebe, zieht Gott in seinen Tempel ein. Nicht, weil er die Räumlichkeiten bräuchte, nicht, weil er eine Unterkunft braucht, sondern weil wir einen Ort brauchen, wo wir ihm begegnen können. Die vorausgehenden Verse erzählen, wie er den Tempel in Besitz genommen hat. Ich habe am Anfang auch erzählt, wie die Wolke den Tempel ausgefüllt hatte. Aber gerade in dem Augenblick, als die Wolke den Tempel ausfüllte, heißt es, da konnten die Priester ihren Dienst nicht tun. Das hat eine tiefere Bedeutung. Wir kriegen Gott nicht in den Griff. Wir kriegen Gott nicht in den Griff. Das ist der Versuch der Religionen. In allen Religionen versucht man, Gott in den Griff zu kriegen, dass man ihn gebrauchen kann für die eigenen Zwecke, dass er das Leben segne, dass er die Felder fruchtbar macht, dass er Nachkommen schenkt, dass er Lösungen für die Probleme des Lebens gibt. Die Menschen wollen Gott manipulieren, ihn für ihre Zwecke gebrauchen. Das ist das Wesen aller Religion. Der biblische Glaube ist schon deswegen keine Religion in diesem Sinne, weil wir nicht Gott in den Griff kriegen, sondern weil Gott von uns Besitz ergreift. Weil er uns gebrauchen will und letztlich bei uns Wohnung aufnehmen will. Aber dazu später. Es ist schon sehr interessant, wie dieser Gottesdienst verhindert wurde beziehungsweise nicht möglich war, wo Gott seine Gegenwart zeigte. Gott wollte schon immer unmittelbar bei den Menschen sein. Das sehen wir in der Schöpfungsgeschichte, wie Gott in der Kühle des Abends mit Adam sich ergeht im Garten und mit ihm den Austausch pflegt. Es geht ihm um diese Beziehung zu den Menschen, die er geschaffen hat. Es geht um die Gemeinschaft, um den Austausch. Das war schon immer sein Ziel. Und als er in seinen Tempel hineinzieht, ist für einen Augenblick seine Gegenwart irgendwie für alle Menschen wahrnehmbar durch diese Wolke. Und da ist auch der priesterliche Dienst nun nicht mehr notwendig, denn Gott selbst begibt sich zu den Menschen und er braucht keinen Mittler. Aber es war noch nicht so weit in Gottes Wirken in dieser Welt, in der Heilsgeschichte. Es sollte noch ein langer Weg sein, bis wir Menschen bereit waren für die Botschaft, die im neuen Bund uns gebracht wird. Hier geht also Gott auf die Schwächen der Menschen ein, indem er sich auf einen Tempel einlässt. Vers 29, lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und Tag, über die Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet. Das Zweite, das Ganze birgt auch eine Gefahr in sich. Wo Gott den Menschen seine Adresse gibt, meinen wir gleich, über ihn verfügen zu können. Da gerät etwas gehörig in Schieflage. aus einer lebendigen Beziehung, wo wir den Namen Gottes anrufen können und unmittelbar vor ihm stehen, wird tote Religion. Vom lebendigen Gott, vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wird Gott zum Ladenhüter einer Institution. Bei seinen Tempelreinigungen hat Jesus das zum Thema gemacht. Der Tempel Gottes soll ein Bethaus sein, nicht Markthalle oder gar Räuberhöhle. Aber so sind wir Menschen. Wir verkehren das, was Gott aus Rücksicht für unsere Schwäche tut, in etwas, was wir meinen, wir könnten das institutionalisieren. Bei der Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen hören wir im Dialog Folgendes. Ich lese aus Johannes 4, Vers 19 bis 24. Die Frau spricht zu ihm: Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. In Geist und in Wahrheit. So sollen wir Gott anbeten. Das ist nicht mehr an einen Tempel gebunden, weil Jesus eine radikale Wende eingeläutet hat. Eine Wende, die schon beim Propheten Joel angekündigt wurde. Der Geist des lebendigen Gottes sollte auf die Menschen ausgegossen werden und die Beziehung zu Gott persönlich und direkt hergestellt werden. Das Thema von Pfingsten. Es geht um eine lebendige Beziehung zu Gott in Jesus Christus. Der brillante Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal hat das in seinem Memorial festgehalten, eine Art Erleuchtung, eine Erfahrung der Gottesnähe über einige Stunden an einem bestimmten Tag in einer Nacht. Und er hat diese Botschaft auf ein Blatt Papier geschrieben und das in seinen Wams einnähen lassen im Futter. Feuer. Groß geschrieben. Feuer. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, nicht Propheten und Gelehrte, Gewissheit, Gewissheit, lebendiges Durchdrungensein, Freude, Frieden. Gott, Jesus Christus. Deum meum et deum vestrum, mein Gott und euren Gott. Dein Gott wird mein Gott sein, vergessen der Welt und alles anderen außer Gott. Er ist nicht zu finden, es sei denn auf den Wegen, die das Evangelium bezeichnet. Um diese lebendige Beziehung, um diesen lebendigen Glauben an den lebendigen Gott geht es in Jesus Christus. Aus dem lebendigen Glauben und aus der lebendigen Beziehung zu Gott schaffen Menschen immer wieder tote Religion. Sie machen sich mehr aus dem Namensschild und dem Haus, als aus dem, der gesagt hat, sein Name soll darin wohnen. Die Klingel wird nicht gebraucht. Wir sehen das in so vielen verschiedenen Dingen. Am heutigen Tag Christi Himmelfahrt wird auch Vatertag gefeiert, wo in früheren Zeiten der Tag als heilig angesehen wurde, ist es heute ein weiterer freier Tag. Aus der Prozession mit Kreuz oder Monstranz ist eine Vatertagswanderung mit Klingelstock und Leiterwagen geworden. Ich will nicht katholisches Brauchtum wieder aufleben lassen. Ich weise nur auf dieses Phänomen hin. Gott ist größer als dass wir ihn durch Äußerlichkeiten wie Rituale oder Bauten in den Griff kriegen könnten. Darauf macht uns Jesaja in seinem 6. Kapitel aufmerksam, wo er von seiner Gottesschau im Tempel berichtet. Und ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Der heilige Tempel Gottes, riesengroß, 30 Meter hoch, nicht einmal groß genug, um Gott bis zum Knie zu zeigen. Nur der Saum seines Gewandes, das will uns sagen, Gott ist viel größer als jeder Tempel, als jede Kirche, die wir bauen können. Die Prachtbauten, ob Tempel, Dom oder Münster, die erfüllen in erster Linie alle menschliche Bedürfnisse. Sowohl legitime Bedürfnisse als auch illegitime, von niedrigerer Art. Wir denken an den Petersdom in Rom, dessen Bau nur deswegen zustande kam, weil es zu einem Schisma zwischen der Ostkirche und Westkirche gekommen war. Und man brauchte im Westen eine Kirche, die mindestens so groß und prachtvoll war wie die Hagia Sophia in Byzanz, im heutigen Istanbul. Eine Kirche, die mit dem größten Kuppel der Welt, das inzwischen zu einer Moschee verwandelt wurde und seit Atatürk ein Museum geworden ist, und wenn es nach dem Willen des Volkes und ihren Präsidenten ginge, wieder in eine Moschee verwandelt werden sollte. Diese Gebäude, die zeigen von einer großen Gottesfurcht und Ehrfurcht, auch von hoher Kunst und von großen Gaben, aber sie sind nicht zu vergleichen mit dem Wunder der Innewohnung Gottes in einem Menschenleben. Gerade an den Institutionen trennen sich dann auch die Geister und die Glieder am weltweiten Leib Christi. Gott ist größer, selbst als der über 150 Meter hohe Petersdom. Gott ist größer. Es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, sagt Salomo, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen. Er ist größer als der Himmel und aller Himmelhimmel. Es geht nicht darum, die Bedeutung der Kirchen oder unserer Gebäude zu schmälern. Es geht darum, dass wir erkennen, die Kirchen und ihre Gebäude sind da, weil jeder, der den Heiligen Geist im Herzen hat, auch ein Glied am Leib Christi ist und die Gemeinschaft mit den anderen Gliedern nötig hat. So wie wir heute Morgen in diesem Gottesdienst die Gemeinschaft nötig haben und deswegen zusammenkommen und dafür Räumlichkeiten brauchen. Aber Gott selbst ist hier nur insofern gegenwärtig, als er in uns gegenwärtig ist. Und damit wären wir beim dritten und letzten Punkt. Gott nimmt Wohnung in unseren Herzen auf. Gottes Name soll in seiner Kirche wohnen. Sein Geist will aber in deinem Herzen wohnen. Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Die Menschen unserer Tage sollen wissen, dass wo ein Kreuz draufsteht, der Gekreuzigte und Auferstandene mit seinen Jüngern drinnen anzutreffen ist. Das geschieht nicht nach der Art von Don Camillo im Zwiegespräch mit dem Kruzifix. Das geschieht dort, wo Menschen in diesen Kirchen anzutreffen sind, in deren Herzen Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist wohnt. Jesus braucht Raum in unseren Herzen. Jesus fordert Raum in unserem Leben ein. Jesus will in und durch uns wirken. Er ist nicht gebunden an einem Kirchenraum. Die Kirchenräume sind für uns da. Und Jesus ist überall, wo wir ihn mitnehmen. Am heutigen Festtag Christi Himmelfahrt ist die Botschaft für uns Christen, dass wir Jesus im Herzen haben. Dass Jesus uns nicht in dieser Welt verlassen hat. Vielmehr ist er hingegangen, damit er durch seinen Heiligen Geist bei jedem von uns sein kann. Himmelfahrt ist die Voraussetzung für Pfingsten, so stellt es die Bibel dar. So ist auch der logische Zusammenhang von Gottes Weg zu uns in dieser Welt. Der auferstandene und entrückte Herr sendet uns in die ganze Welt, damit er an jedem Ort sein und wirken kann. Am Anfang unseres Predigttextes lasen wir: Die Sonne hat der Herr am Himmel gestellt, er hat aber gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. So habe ich nun ein Haus gebaut, dir zur Wohnung, eine Stätte, dass du ewiglich da wohnest. Jochen Klepper hat diesen Gedanken in seinem Weihnachtslied aus dem Jahr 1938 aufgegriffen. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Gott kam in das dunkle Innere des Allerheiligsten vom Tempel Salomos und hat das Dunkle erhellt. Gott ist Licht, und wo er ist, ist keine Dunkelheit. Auch in unseren Herzen nicht, wo Jesus durch seinen Geist bei uns Wohnung aufnimmt. Da vertreibt er durch sein Licht die Dunkelheit. In der Nacht von Bethlehem wurde Gott Mensch und brachte Licht in unsere Dunkelheit. Das ist Gottes Programm. Er will das Dunkel in unseren Herzen vertreiben mit seinem Licht. Das tut er, indem er uns seinen Geist gibt. Wir dürfen immer und überall seinen Namen anrufen. Sein Name will in uns wohnen. Amen.